Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Heute bin ich zu Gast in Essen bei Hakutsuru Tattoo. Ist es, glaube ich, richtig? Ich habe, glaube ich, ewig gesagt Hakatsuru, aber ist falsch, ne, Chandor?
Ist richtig. Hakutsuru ist richtig.
Genau, und das ist nämlich auch mein heutiger Gast, nämlich Chandor Jordan.
Das bin ich, hallo.
Das bist du, Chandor. Chandor, wir müssen nicht groß drum rumreden. Wir kennen uns schon seit ein paar Jahren.
Ja.
Unter anderem, weil du ja auch meinen Rücken tätowierst.
Ja.
Nach unserem Gespräch werden wir da mal fortsetzen, was wir vor geraumer Zeit unterbrochen haben aus diversen Gründen.
Ja.
Wenn ich mich hier in deinem Laden, in deinem Studio so umgucke, du bist unweit des Essener Hauptbahnhofs ansässig.
7 Minuten, ja.
Genau, das ist ein sehr gemütliches Studio, wenn ich mir deinen Raum angucke. Viel Handgemaltes, auch von anderen Tätowierern und so weiter und so fort. Wo ist dein eigentliches Zuhause? Da, wo du wohnst oder hier?
Oha, gute Frage. Tatsächlich, kreativ kann ich am besten hier arbeiten.
Ja.
Ganz klar, zu Hause ist zu Hause, wo ich auch schlafen gehe, wo ich was zu essen kriege.
Arbeitest du überhaupt zu Hause oder trennst du das strikt?
Weiß ich gar nicht, kann man gar nicht so sagen. Tatsächlich gibt es Tage, wo ich auch zu Hause was vorbereiten muss. Mhm. Und dann nehme ich mir meinen Stuff mit und dann arbeite ich auch zu Hause in der Küche auf dem Küchentisch. Kommt schon vor, gerade so Wintertage, ne, da habe ich meistens auch was zu malen mit,
ja.
Weil dann setze ich mich auch nicht alleine hier in den Laden und male dann alleine für mich rum.
Ja.
Ne? So grundsätzlich ist es so, dass ich große Projekte eher hier im Laden anfertige oder Kleinigkeiten dann zu Hause mache. Mhm. Hauptsächlich sind es so Skizzen, die ich dann zu Hause mache und das dann später hier groß dann irgendwie in Bilder oder ne, Tattoo-Vorlagen anfertige.
Du doodelst, glaube ich, auch eine Menge. Du kritzelst so vor dich hin. Das heißt, gibt es da überhaupt irgendeine Trennung für dich? So nach dem Motto, wenn du in diesen Modus gehst, so jetzt ist offiziell für den Kunden oder wenn du nur was so für dich machst, schaltest du da irgendeinen Schalter bei dir im Kopf um oder wie ist
das? Ja, das ist so eine Art Schalter. Ja. Tatsächlich, das Doodeln ist irgendwann entstanden, weil ich nicht wirklich viel Material mit hatte. Ich war im Urlaub und habe einfach losgelegt auf
mit
Papier.
Mit dem bisschen, was man hatte.
Genau, ja. Also auch nicht jetzt irgendwie speziellen Fokus gehabt auf ein Motiv, was ich machen wollte, sondern einfach drauf los, mal frei zu sein, ne? Weil man ja doch schon durch viele Kundenanfragen, durch viele Motivanfragen, ja schon so ein gewisses Schema im Kopf hat, wie man arbeitet. Und da mal auszubrechen, ne?
Ja.
Das ist ganz wichtig. Also fand ich zu dem Zeitpunkt.
Ja. Wenn du abends zu Hause sitzt und mit deiner Frau irgendwie eine Serie guckst oder auch mal ins Kino gehst, keine Ahnung oder so, passiert das, dass du tatsächlich mal 90 Minuten oder 2 Stunden oder von mir aus auch nur 1 Stunde überhaupt nicht ans Tätowieren denkst? Oder kommt das immer mal wieder so hoch?
Das ist eine gute Frage. Ne, tatsächlich habe ich öfter auch, ja, tatsächlich habe ich öfter Ideen, die mir kommen, wenn ich alltägliche Sachen mache, wie in der S-Bahn sitze oder...
Notierst du dir das dann sofort?
Ich muss gestehen, nee, ich notiere sie nicht. Ich speichere mir die zwischen.
Du vergisst sie einfach nicht.
Ich vergesse sie nicht, ja, tatsächlich. Okay. Weil, und das ist der Punkt, was meine Mitmenschen wahnsinnig macht, ich dann tatsächlich jetzt im Laden komme und mich sofort auch an die Sache manchmal ransetze, obwohl ich eigentlich hätte wischen müssen oder den Laden irgendwie putzen müssen zum Beispiel, dann setze ich mich lieber da dran oder
Weil du da so Bock drauf hast oder weil du es dann auch nicht vergessen willst, weil die Idee so heiß ist und du musst das dann schmieden?
Ja, ja, das ist bei mir, ich weiß nicht, ob ich da autistische Veranlagung habe irgendwie.
Schon.
weil er tatsächlich für mich ein Main-Fokus dann ist. Ne?
Ja, so, ja. Mh. Okay. Ja. Ein Getriebener im guten Sinne.
Kann man so sagen.
Oder nervt dich das auch manchmal?
Naja, wie gesagt, also mich persönlich nervt es nicht, meine Mitmenschen, ne? Also meine Frau oder hier meine Arbeitskollegen. Ich denke mal, die haben da mehr zu kämpfen.
Hab deine Frau und du da irgendein Wort für? So nach dem Motto, Schando, du bist schon wieder im Modus?
Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Nee, ach, wir sind auch ein ganz eingespieltes Team, was das angeht. Ja. Ne? Dann weiß sie Bescheid, dass ich meine Zeit brauche für mich. Und ich meine, hat sie ja genauso. Ne? Wenn sie nach Hause kommt und mal ihre Ruhe braucht, dann sehe ich auch, okay, Tür ist zu, dann lasse ich es erstmal in Ruhe.
Ja. Dein Fokus liegt natürlich ganz klar auf japanischen Tätowierungen, asiatischen Tätowierungen. Japanisch kann man, also man kann das, glaube ich, was ist eine asiatische Tätowierung?
Ja, ich meine,
Asien ist relativ.
Ist einmal alles, ob es jetzt oriental ist oder nicht, ist alles asiatisch.
So, du hast dich aufs Japanische, konzentrierst du dich seit ich dich kenne eigentlich.
Das ist noch nicht so lange her.
Das ist schon ein ganzes Stück. Fiese Frage vielleicht, aber ich stelle sie trotzdem. Kannst du dich noch an die allererste japanische Tätowierung erinnern, die du gesehen hast, wo du dachtest so, wow, Alter, das ist genau meine Baustelle, das ist genau mein Ding?
Gesehen habe ich es sehr früh, aber nicht bewusst wahrgenommen, dass es für mich so entscheidend mal sein würde, dass ich da genau hin will, in die Richtung auch.
Was für eine Tätowierung war das?
Das war damals ein Tätowiermagazin. Das muss um 2003 gewesen sein, 2002 Bericht über Horiyoshi 3. Da war ich echt mega geflasht, so vom Aufbau, wie komplex das Ganze ist und dann wie ein Anzug, ne? Also tatsächlich so satt. Wahnsinn.
Aber du hattest gerade gesagt, das war in dem Moment noch nicht, hatte das noch nicht so einen Impact?
Genau, weil ich da zu dem Zeitpunkt halt noch angefangen habe zu tätowieren, also ne, weil 2 Jahre ist ja noch nicht so die Welt.
Also du hast so 2001 ungefähr angefangen?
Ich habe 2001 angefangen und das war für mich noch so weit weg. Also,
weil es natürlich auch so komplex ist und so, ne? Es ist so,
das Grundwissen, was dahinter steckt, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ne? Ja. Ich habe angefangen mit Tribals, ne? Ja, Tribal-Tätowierer bin ich gewesen. Satte Linien, schwarz ausmalen, Spitzen versuchen zu ziehen, fertig.
Wo war das?
In Bocholt, im Tattoo-Studio. Body Akzente hieß der Laden. War so ein Street-Shop, so ein kleiner.
Wie bist du da gelandet?
Durch meine damalige Freundin. Die hatte nämlich eine Bekannte und die suchte jemanden. Und habe ich gedacht, boah, geil, will ich mal fragen, ne? Also würde ich gerne mal vorsprechen. So.
Das heißt, dein Interesse für Tätowierung war da schon da? Warst du da auch schon tätowiert?
Ach, das war schon viel früher. Ja. Das war schon viel früher. Okay. Mein Interesse grundsätzlich wurde schon mit 14 Jahren geweckt.
Durch wen? Ja?
Oder mein, durch Onkel, was? Mein Onkel. Ja. Der hat mich damals kennengelernt. Kuriose Geschichte. Ich habe den erst mit 14 kennengelernt.
Der Bruder deiner Mutter oder wie? Oder?
Der Bruder von meinem Vater, sozusagen, von meinem biologischen Vater.
Ja. Der kam auf einmal in dein Leben.
Auf einmal mit 14 in meinem Leben und der war tätowiert und wir sind am Strand umhergelaufen, weil ich komme gebürtig aus Rostock und dann haben wir den da besucht und bin ich mit dem am Strand rumgelaufen und dann erzählte der mir immer, du malst viel. Ne? Ich so, ja.
Aber ganz kurz. Du wusstest nicht, dass er tätowiert war? Ihr seid an den Strand gekommen, er zieht sein T-Shirt aus und da hast du es dann gesehen?
Genau.
Okay. Was waren das für Dinge?
Ja, Knast-Tattoos, ne?
Ah, der war im Knast, ja?
Ja, okay. Knast-Tattoos, ja.
In der ehemaligen DDR war der noch?
Der war früher in der DDR im Knast.
Ah, okay.
Und das Ding ist, also ich muss jetzt nur so mutmaßen, ne? Also er muss wohl irgendwas gerissen haben, weil ich habe den erst mit 14 kennengelernt.
War der länger weg.
Und wenn du im Osten mindestens 15 gesessen hast, dann weißt du, was du gemacht
hast. Ja, aber gut, 89 gegen die Grenzen. Ja, egal. Ne? Irgendwas wird gewesen.
Auf jeden Fall, irgendwas hat er Schlimmes gemacht. Meine Mom hat logischerweise auch nicht wirklich viel darüber gesprochen. Deshalb wusste ich auch noch nicht, dass er existiert. Aber jedenfalls hat er mich gefragt, du malst ja viel und so, kann ich dir Tätowieren beibringen, wenn du willst? Und ich war 14, ne? So unterbewusst habe ich gedacht, okay. Ach,
das heißt, er hat auch selber im Knast tätowiert?
Er hat tatsächlich im Knast tätowiert.
So. Okay, womit?
Und, ja, und das ist nämlich das Ding. Und mit 14, da war ich echt so oh, krass, tätowieren, Moment mal, das bleibt dann für immer in der Haut, was ich jetzt mache. Dann, ne? Und da war ich, das war für mich so, oh, krass, nee, das ist mir...
Aber so, im Positiven oder so einfach nur verstörend?
Im Positiven, ja. Aber ich konnte damit nichts anfangen. Weil
also
ich,
beides, verstörend als auch, ja.
Ne, ich war einfach, ja, das gibt es einen schönen Ausdruck für, der liegt mir jetzt auf der Zunge, kommt nicht raus. Das war eine Stufe zu heftig. Jetzt in der Situation was zu lernen, wo ich selbst noch nicht mal mit der Schule fertig bin, was zu lernen, was für immer in der Haut bleibt. Da hatte ich noch zu krassen Abstand, also da wurde ich...
Ja, völlig normal, ne? Also, ne, klar.
So, und da habe ich mir gedacht, so krass, ja, vielleicht später mal, ne?
Also aber Moment mal, das zielt dann schon darauf hinaus, dass er dir das richtig zeigen wollte, damit du dann vielleicht sogar mal damit Geld verdienst, aber hatte der denn Tattoo-Shop oder sowas?
Nee, der kam ja gerade frisch aus dem Bau.
Okay, ja.
Und wollte mir das beibringen, was er wahrscheinlich da drin auch gelernt hat. Also wahrscheinlich Handpoke oder irgendwie mit einer selbstgebauten Rotary. Jetzt im Nachhinein bin ich total, ja, wie es immer so ist, wenn man erwachsen ist, finde ich es total dumm, dass ich ihn damals nicht gefragt habe, auch wie er das alles, ne, wie das vonstatten geht. Also mit dem Wissen von heute, jetzt nochmal zu interviewen und nachzufragen, habe ich nicht gemacht.
Das heißt, du hast sein Anliegen, sein Angebot abgelehnt?
Ich habe es abgelehnt, ja.
War der sauer oder?
Weil ich zu jung war. Nee, überhaupt nicht. Nee. Der war extrem, was das anging.
Ja.
Für ihn war das auch nicht so die Ernsthaftigkeit, komm, ich bringe es jetzt mal wirklich bei, wie es funktioniert, sondern tatsächlich eher so, ey, du malst viel, ne? Hör mal, ich kann dir das Tätowieren beibringen, wenn du willst. Ne? So, okay, das war im Hinterkopf war das immer dabei. Ne? Das war die ganze Zeit irgendwie, schlummerte das im Hinterkopf, bis ich dann 2001 dann meine damalige Tätowiererin kennengelernt hat.
Die und in der Zwischenzeit bist du auch nach Westdeutschland oder
genau, wir sind 89, 90 sind wir rübergegangen.
Ja.
Mit der Wende sind wir rübergezogen, genau.
Ja. Nach Bocholt, was war das?
Nee, von Rostock nach Bochum.
Okay, ja.
Und da bin ich dann ganz normal zur Schule gegangen.
Weil deine Eltern da einen Job hatten oder sowas?
Mein Vater hat da damals in einem Stahlfirma, nee, war das, nicht Stahlfirma, hier, wie heißt das? Industriemechaniker hat er gearbeitet, genau. Ja. Und wir haben halt hier viel Familie tatsächlich, ne? Dementsprechend lag es nah, dann ins Ruhrgebiet zu ziehen. Weil in den 60ern sich die Familien gesplittet haben.
Ja.
Väterlicherseits, mütterlicherseits. Und da waren halt tatsächlich noch Familienangehörige.
Also war das eigentlich easy Entscheidung oder eine klare Entscheidung oder eine logische Entscheidung, dann natürlich auch wieder die Familie so halbwegs zusammenzuführen. Ne?
Genau, genau.
Was hast du damals aus der DDR noch in Erinnerung? Du warst da noch.
War alles sehr streng. Also ich weiß noch, dass es, also gerade das Schulsystem war enorm streng.
Hilf mir mal kurz, du bist jetzt nochmal, du bist wann geboren?
79. 79er
Jahre. 79. Jahrgang. Das heißt, du hast 10 Jahre mitbekommen.
Ja, knappe 11.
Ja, okay. Ja, da kriegt man ja schon was mit.
Ja.
Okay, es war sehr streng.
Ja, war schon sehr streng. Ich meine, wir waren halt auch alle hart diszipliniert, ne? Dadurch.
Merkst du das heute noch so ein bisschen?
Ja, schon.
Bist du sehr diszipliniert?
Ja, schon. Ja. Also,
meinst du, das kommt daher oder du bist einfach
so? Das rührt daher. Ja, das rührt daher und vor allen Dingen auch jetzt meinem Körper gegenüber. Versuche ich auch mich echt auf meinem Körper zu hören mittlerweile.
Okay. Ja. Das heißt Ernährung, Sport, sowas.
Sowas, genau.
Ja, okay. Was man öfters mal so gehört hat, von auch vor allem Jugendlichen oder Kindern, die in der DDR gelebt haben, dass sie gesagt haben, und dann ging das Tor auf und alles war auf einmal bunt. Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, genau. Und das war das, was ich gerade damit meinte.
Ja.
Tatsächlich Schule. Schule war mir immer ein Graus zu gehen, immer in der DDR damals. Ne? Und hier Tische werden zusammengestellt zu einem U oder zu einem Vierersitz und dann wurde Gruppenarbeit gemacht.
So, und du so, boah.
Gruppenarbeit.
Ja, ja, okay.
Wie ich darf im Unterricht aufstehen und zu dem Tisch rübergehen und mich da hinsetzen.
Krass.
Alter, das war krass.
So Kleinigkeiten, über die man in Westdeutschland überhaupt nicht drüber nachgedacht hat.
Nein, aber auch ne, wie du sitzt am Tisch, ne, beispielsweise immer gerade sitzen, Arme verschränkt. Ne? Wenn du kippeln, Alter, kippeln, da wurde richtig Alarm gemacht, wenn du gekippelt hast im Unterricht.
Was heißt Alarm?
Ja, wo der Lehrer, also ganz früher war es halt so, da hast du auch wirklich mal einen Schlag
auf die Stock Hand, auf die Finger
Stock oder so? Auf die Hand, ne? Ja. Also Hand in Fläche gekriegt. Ja. Das war bei uns Gott sei Dank nicht mehr der Fall, aber wir hatten so Lehrer, die kamen aus der Zeit und die sind dann mit dem Stock auf den Tisch gegangen und haben volles Programm auf den Tisch gehauen und du erschreckst dich halt so.
Ja, ja, klar. Ne? Ich meine, du bist ja 7 Jahre alt oder so.
Genau.
Ne? Da steht eine erwachsene, ältere Person und kloppt auf den Tisch. Ne?
Ja, ey, ja, bist du erstmal ein bisschen so, wow.
Ja. Ne? So, dann warst du in Bochum. Du warst dann irgendwann 17, 18 oder so und dann kam, in einem Film würdest du jetzt dir deine erste eigene Tätowierung anfertigen lassen. War es so?
Nee.
Natürlich nicht. Das wäre ja logisch.
Nee, überhaupt nicht.
Aber es war immer noch in deinem Hinterkopf, dieses Erlebnis, als du 14 warst, mit deinem Onkel am Strand. Genau. Du hattest es irgendwo abgespeichert.
Genau, genau.
Ja.
Ne, diese Erfahrung, die man gemacht hat, irgendwie, Person, die man kennengelernt hat, die hat einen dann irgendwo mitbegleitet die ganze Zeit und habe dann irgendwann meine Ex-Freundin dann, wie gesagt, damals meine Freundin kennengelernt und die hatte schon ein Tattoo-Studio in Coesfeld und dann kamen wir zusammen und sie hat halt eine Bekannte, die halt jemanden gesucht hat, der tätowieren sollte bei ihrem Laden, ne? Und dann bin ich da mit meiner damals noch Graffiti-Mappe.
Hast du gesprüht?
Ja, bin ich dann dahin, viele Skizzen und Sketches und so gehabt. Ne?
Wann hast du angefangen zu zeichnen? War das schon in deiner Kindheit oder?
Oh, gezeichnet. Also wann ich angefangen habe, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nur, dass ich mehr Ärger gekriegt habe, dass die Tische alle bekritzelt waren.
Okay.
Also von daher.
Auch in der DDR schon.
In der DDR schon.
Ja?
Nee, so, ich meine, da habe ich keine Graffitis gemacht. Nein, aber da waren schon, ich habe schon Tische auch bekritzelt in der DDR, ja.
Hm.
Ja.
Das ist natürlich mit deinem Namen unterschrieben, so wie sich das gehört.
Natürlich.
Pflichtbewusstheit.
Wir hatten ja kein Edding, genau. Ich habe immer Kugelschreiber genommen.
Du hast immer drunter geschrieben, ja, ich war das.
I was here.
So, und dann, genau, und dann bist du zu dieser, ins Tattoo-Studio gegangen und hattest eine Graffiti-Skritzel-Mappe dabei.
Genau, so eine Sketchbook dabei. Dann
haben die gesagt, ja, toll, tolles Gekritzel, aber was willst du?
Wann willst du hier tätowieren, ne?
Ja.
Und außerdem, wie siehst du eigentlich aus, aber?
Wie sahst du denn aus?
Kurze Haare, obwohl nee, da zu der Zeit hatte ich sogar anfangen Dreadlocks gehabt, genau, das war noch zu der Zeit.
Ja.
Die war aber ganz sympathisch und mir angetan und von mir angetan und dann haben wir zueinander gefunden. Sie hat mich dann 2 Jahre lang ausgebildet.
Ganz kurz, aber hat sie dir dann gesagt, so klassisch, wie man das kennt aus so Lehrlingsgeschichten, so hier sind 10 Flash an der Wand, zeichne die mal alle neu, damit du einfach mal den Aufbau von Tätowierung überhaupt verstehst, weil dieses Graffiti-Ding, also das bringt dir ja in dem Moment erstmal nicht so viel, oder?
Nee, tatsächlich war es halt so, dass durch dieses Graffiti ich ja eigentlich mehr oder weniger schon einen leichten Skills hatte, was Bewegung anging und da treibelst nun mal gerade.
Man arbeitet mit Outlines
im weitesten
Sinne.
Genau, und Dynamik am Körper und so, das habe ich da erstmal begriffen. Ne? Mhm. Sie hat mir da nicht großartig viel zeichnerisch beibringen können, weil das hatte ich schon mitgebracht.
Ja.
Was aber gut war, sie war damals auch Zahntechnikerin gewesen, vor ihrer Tattoo-Karriere.
Das heißt Hygiene und so?
So, erstens das und zweitens hat sie mir halt noch geholfen, mich durch meine Ausbildung zu boxen, weil ich nämlich auch gelernter Zahntechniker war.
Ah, zu dem Zeitpunkt, du hast das parallel gemacht.
Habe ich das parallel gemacht und sie hat mich quasi dann nochmal supported, also besser supported als meine Labor, in dem ich gearbeitet habe.
Ah, krass.
Haben
das heißt, du hast 2 Lehren auf einmal im Tattoo-Studio gemacht.
Und nachts noch in der Disco gearbeitet, genau. Weil als Zahntechniker verdienst du halt nichts. Ne?
Okay,
das war wirklich damals erstes Lehrjahr 250 Mark.
Alter.
Drittes Lehrjahr, also 3,5 Jahre machst du. Im vierten Lehrjahr habe ich 450 Mark, glaube ich, bekommen.
Das ist wenig das Geld, Alter.
Musste also abends arbeiten gehen.
Und vor allem, es ist ja nicht irgendwie so eine Dusselarbeit, sondern du musst dich echt konzentrieren, du musst Skills haben. Ich verstehe sowas manchmal nicht.
Ja, ja, ja. Ist halt Handwerk, ne? Das hat sich in den 90er Jahren hat sich das durchs Gesundheits da gab es doch in den 90er Jahren so einen Mega-Aufstand. wo halt auch das Gesundheitssystem einmal komplett gechanged worden ist,
ja,
und die Handwerksbetriebe dadurch weniger verdient haben.
Okay. Mhm.
Und das steckte natürlich noch in den Knochen. Und dann habe ich genau da meine Lehre gemacht, ne? Ende der 90er, Anfang.
Wann macht es am wenigsten Sinn? Jetzt, ja, geil.
Hey, haben die sogar bei uns damals in der Berufsschule gesagt, ne?
Okay.
Hey, ihr seid jetzt die letzte Klasse so mit dem alten Lehrstoff. Ey, seht zu, dass ihr einfach was anderes lernt, weil das macht.
Krass.
Das ist kein Job mit Zukunft mehr, ne? Nicht in Deutschland.
Mann.
Das haben die uns damals schon gesagt, ne?
Wow. Ja. Okay, du bist dann in diesem Laden, hast du dann, ja, ne, kannst du dich noch an die erste Tätowierung erinnern, die du angefertigt hast?
Ja, ja.
Auf dir selbst, oder?
Nee, das war eine Rose,
ja.
Eine Rose auf einer Dame.
Ja.
Und das waren meine ersten, wow, ich glaube 1,5 Stunden Fame, die ich da hatte. Nee, war lustig.
Und die Nacht vorher konntest du pennen, oder war das?
Es war, ich habe tatsächlich bei ihr damals, bei meiner damaligen Chefin, auf Schweineohren, also einfach nur, okay, um das zu handeln, wie, ja, mit der Maschine, wie das funktioniert,
ja,
3 Monate lang geübt. Und nur damit sie sieht, dass ich nicht einen Dattrigen habe oder so.
Ja.
Und dann hat sie mich halt direkt an Menschen gelassen, wo ich halt sagte, soll ich an mir? Und sie meint so, nee, du kriegst direkt eine Kundin, die will eine Rose haben. Stencil ist schon fertig, du brauchst dir das, war so ein kleines Ding auf dem Oberarm. Mhm. Sie sagte auch, ne, sie weiß Bescheid irgendwie, wenn sie das jetzt tätowiert bekommt, dass sie dann nicht irgendwie denkt, sie kriegt jetzt einen Rembrandt oder so, sondern tatsächlich
klassische
Rose, erster Chandler Jordan, so, ne?
Ja. Was vielen, also manchen fällt es leicht, vielen fällt es aber tatsächlich schwer, zumal es ja 2 komplett unterschiedliche Baustellen sind, einmal der handwerkliche Prozess des Tätowierens und dann einmal der Umgang mit den Kunden. Fühlt ihr das leicht, der Umgang mit Kunden?
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Bin auch relativ offen normalerweise. Mhm. Also, ne, ein offener Mensch. Natürlich, klar, bei so einem damaligen Street-Shop, da kommen die Leute immer zu dir, weil sie was wollen.
Mhm.
Das heißt, du hast direkt, da ist alles, der ganze Weg schon geebnet.
Ja.
Die wollen was von dir, du gibst ihnen die Vorlagen in Anführungsstrichen oder zeigst denen, was machbar ist.
Ja.
Und dann suchen die sich was raus, damals war das so. Und dann haben wir die tätowiert, ne?
Beschreib
also war dann
mal
Kommunikation eigentlich menschlich gesehen eigentlich schon im,
ja,
völlig easy. Also, ja.
Beschreib mal Kunden im Jahr 2001 oder 2002 und Kunden im Jahr 2019.
Ui. Ja, wie gesagt, ich habe denen die Vorlagen damals gezeigt.
Hm.
Die haben sich eine rausgepickt, dann wurde dann Termin gemacht und dann wurde tätowiert. Vielleicht sogar am selben Tag noch.
Mhm. Heute, also Custom habt ihr gar nicht so viel gemacht damals?
Damals zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, dass es Custom gibt.
Krass.
Es kam erst später.
Okay.
Ne?
Aber es gab doch Magazine. Und da sieht man ja krasse Tätowierungen. Hast du da nicht gedacht, so das muss doch jemand eigentlich exklusiv gezeichnet haben und nicht, da gab es bestimmt auch eine Vorlage oder so?
Ja, aber die Magazine, die wir da hatten, waren teilweise die klassischen Flash-Sets drin.
Mhm.
Ne? Ich muss dazu sagen, bei uns im Laden hatte die Tätowiererin damals nicht viele Tattoo-Magazine ausgelegt.
Mhm.
Wirklich nur alte Klassiker aus den 80ern.
Ja.
Aber damals gab es diese langen, schmalen Treibelheftchen.
Stimmt.
Ja, ganz lange, schmale.
An Tankstellen,
genau,
gab es meistens.
Und die, genau, lagen bei uns, ich glaube, der ganze Tisch war voll davon.
Okay.
So, das heißt, die Leute sind nicht mal auf die Idee gekommen, das Tattoo-Magazin aus den 80ern sich zu schnappen. Das Problem war damals auch, die wollten ja keine Farbe. Das heißt, die wollten Treibels haben. Die sind reingekommen, weil sie das bei Frau From Dusk Till Dawn gesehen haben.
From Dusk Till Dawn vor allem.
From Dusk Till Dawn gesehen und ich möchte das auch haben. Bis hier oben an den Hals.
Ja. Nee, aber Klassiker. So, aber nicht so sichtbar.
Genau.
Oder so. Ja. Mhm.
Ja. Und daher war halt die Situation, jetzt Custom Work zu machen. Allein so eine schöne Traditional Rose oder von mir aus ein Käufisch oder so. Da war in den ersten 2 Jahren gar nicht dran zu denken.
Okay, aber du hast erstmal solides Tätowieren gelernt, wie man eine solide die Linie
Basics,
macht, wie man schwarz ausfüllt, etc.
Genau, ich habe noch mit runden Nadeln gelernt zum Beispiel.
Okay.
Ne?
Ja.
Tatsächlich, wirklich, Nadeln löten habe ich erst nach 1,5 Jahren gelernt. Auch nicht bei ihr im Laden, sondern noch bei noch einem Kollegen aus Ahaus damals.
Wo hattest du denn deine Nadeln her? Weil es gab sie schon zu kaufen fertig?
Sie hatte die damals selber gelötet.
Okay.
Ne? Sie hat so einen Löttag gehabt.
Genau. König.
Und ich habe ihr die sozusagen.
Aber ist doch krass, das ist ja eigentlich klassische Lehrlingsaufgabe, weil das ist ja auch ätzende Arbeit. Also echt Tätowierer, ich würde das erst als erstes meinem Lehrling zeigen und dann macht er mir das schön, ne?
Ja, das Ding war, wir hatten damals den Deal, ich musste ihr die Nadeln tatsächlich abkaufen.
Ah,
daher,
okay.
Daher, die wollte noch ein bisschen Business mit mir machen.
Okay,
so. Ja,
hat sie da dann auch.
Ja, ist okay,
ja.
Ey, ne?
Gut. So, Und dann hast du aber irgendwann angefangen oder du hast mitbekommen, da gibt es auch andere Magazine, die nicht nur hochkant sind und wo nicht nur Tribals drin sind.
Ja,
oder
ja.
Wie wurde dein Interesse nach mehr geweckt?
Das kam halt durch den Kollegen aus Ahaus, der da sein Studio hatte.
Ja.
Und der mir dann gezeigt hat, dass es mehr gibt als diesen Laden im Bocholt.
Ja.
Ne? Und
der hat auch schon hochwertigere Tätowierungen selber gemacht?
Ja, vor allen Dingen hat er halt mit Magnums gearbeitet, was für mich so, wow, Magnums, ne?
Also große Flächen schattieren.
Große Flächen, genau. Ja. Und dann hatte ich halt natürlich auch durch meine damalige Freundin, die halt auch in Coesfeld tätowiert hatte oder immer noch tätowiert, dass ihr Laden nämlich auch Magnums verkauft hatte. Allerdings damals noch von Mickey Sharp mit so einem Silikonhäubchen obendrauf.
Mhm.
Wenn man es abzieht, dann konntest du da, ich glaube, die musstest du nochmal sterilisieren und dann konntest du damit tätowieren.
Ja. Und es gab noch kein, doch es gab das Internet, aber jetzt nicht so, es gab jetzt keine Online-Shops oder so. Das heißt, du musstest bei Mickey Sharps irgendwo anrufen in England und.
Wurde alles über Bücher bestellt damals noch. Man hatte Kataloge früher.
So wie im Otto-Katalog so ungefähr.
Man hatte Kataloge.
Ja, ja, klar.
Ne?
Auf Papier.
Auf Papier gedruckt, genau.
Mit zum Blättern, nicht zum Wischen.
Bestellformular war das.
Uiuiui.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Und dann hatte man die Nadeln damals bestellt. Früher waren die unfassbar teuer. Jetzt vergleichsweise irgendwie was 5 Mark oder so das Stück. Und dann hast du ja genau überlegt, wie viel Nadeln du brauchst. Ne?
Ja.
Und wie viel Tätowierung du damit machst. Ansonsten hatte ich immer die Möglichkeit, noch selber Nadeln zu löten.
Ja.
Was ich dann damals, wie gesagt, nach 1,5 Jahren dann gelernt hatte.
Okay.
Und dann, dann lübte das. Dann konnte ich auch mal ein bisschen was anderes und mehr tätowieren. Und vor allen Dingen dann auch mal mit Schattierung.
Ja, ja, mit einer Magnum. Oder
mit einer Magnum,
alles ein bisschen schneller geht. Und
ich meine, du kannst auch mit der Runden machen, aber es sieht halt einfach nicht schön aus. Also ich kann das leider nicht technisch. Ja. Habe ich es nie auf der Kette gekriegt, mit einer Runden wirklich super softe Shadings zu machen, so wie mit der Magnum. Habe ich nicht hingekriegt. Die waren immer sehr scheckig.
Und als du gesehen hast, dass es auch Tätowierungen außerhalb von Tribals etc. pp. Gehabt, hast du dann auch angefangen, deine eigenen Motive zum ersten Mal so zu zeichnen und die auch zu tätowieren? Oder?
Genau.
Was war das dann für eine Richtung?
Die hatte ich damals tatsächlich auch schon gemacht, als ich in dem Laden gewesen bin, wo ich Tribals tätowiert hatte.
Mhm. Was waren das für Sachen?
Das waren überwiegend Motive mit Schädeln. Tatsächlich viel Schädel, viel so Tribal Unplugged Schädelzeug.
Ja.
Also alles irgendwas mit kombiniert mit Tribals zum Beispiel.
Okay.
Oder hier diese klassischen Tribals, die innen drin schattiert sind in so.
Ja, ja, genau. Die so ein bisschen so dreidimensional.
Dreidimensionalen.
Ja.
Ja, ja, genau. Ein
bisschen Körper haben oder so.
Sowas, ja.
Aha.
Und dann irgendwann ging das auch in diesen Realistik-Ecke. Na, hatte ich mich dann auch
also
interessiert.
Muss ja alles mal ausprobieren, so?
Viele Dinge, ne? Ja. Genau. Und ja, klar, waren Kirschblüten, waren irgendwo auch immer mit dabei, mit dazwischen.
Aha.
Ne? Mhm. Aber nicht so schön, wie ich sie jetzt heute machen würde, sondern eher schon noch ein bisschen, ja.
Das wäre auch fast traurig, wenn die damals schon so schön gewesen wären wie 15, wie heute, 15, 16 Jahre später.
Die sahen ganz gruselig aus. Ich habe im Keller mal aufgeräumt und da muss echt schmunzeln, was man da so im Kopf hatte. Aber ja, mein Gott, das ist halt auch eine Entstehungsphase, ne? Ja, tatsächlich war das dann viel so, ja, die moderne Version von 80er Jahre Tribal-Zeug. So, ne? So.
Gab es Tätowierer, die dich damals beeindruckt haben, wo du dachtest, so, das, ja, nicht Vorbild ist immer so ein großes Wort, aber wo du gesagt hast, so, wow, Alter, ey, da würde ich auch ganz gerne mal hin, so was der so macht.
Ja, schon. Er hatte, wie gesagt, durch das eine Magazin halt so eine Nummer wie mit Horiyoshi zum Beispiel. Ne?
Ja.
Aber da war mir klar, ey, solche Leute gibt es ja gar nicht hier in Deutschland.
Naja, aber so ein Luke Atkinson zum Beispiel, den gab es ja damals
schon.
Den
gab es ja damals schon, genau.
Ja. Ne? Oder so, wen gab es da noch?
Wer aber der sitzt in Stuttgart und der ist auch schon so viel, wie viele Jahre dabei.
Ja.
Da kommst du ja da wirst du ja nie rankommen, also viel Kundschaft überhaupt auch, ne? So ein Spektrum auch und Wissen zu haben und so, ach, da kommst du nicht ran.
Aha.
Ja, habe ich mich immer ein bisschen so wie sagt man, so durchgedümpelt, ne? So, ohne wirklich an Selbstvertrauen da irgendwie jetzt sich da was aufzubauen,
ja.
um auch mal, ne, zu versuchen, dass wenigstens in die Richtung nach oben geht. So, bis ich dann zu dem Tag bis an dem Tag,
wo ich. Ich muss hier einmal einhaken, was wahrscheinlich heute ein komplett anderer Schnack wäre. Man glaubt, wenn du heute anfängst zu tätowieren, nach ein, zwei Jahren, wenn du halbwegs solide arbeiten kannst, die Leute sind ja so selbstbewusst schon heute, relativ schnell, dass sie dann sofort zu einem Kunden sagen, ey, willst du das nicht, wanna do's und so. Das war eine komplett fucking andere Zeit, ne?
Ja, schon.
Sich gar nicht getraut, so, oh, das von mir, so, das will eh keiner. Und
ja, wahrscheinlich durch diese mediale Geschichte halt einfach auch klar. So publiziert, dementsprechend haben die ja, also will ich jetzt keinem was auf die Brust schreiben, aber wahrscheinlich ist rührt dann daher auch das Ego einfach, ne? Ja. Nee, ich habe dann meine Fühler einfach mal ausgestreckt und habe mal nachgeguckt, wo ich dann einfach arbeiten könnte, um dieses Pendeln ein bisschen zu reduzieren, weil es teilweise Wochen dann auch gab, wo ich nichts verdient habe.
Krass.
Und dann musste ich halt im Laden pennen.
Gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, so, boah, ey, ich höre damit auf? Oder obwohl die andere Option wäre auch scheiße gewesen, ne? Als Zahntechniker hättest du ja auch nichts verdient.
Ja, zumal bei der Zahntechnik, da lief das dann zum Schluss auch nicht so rosig und man hat dann auch irgendwo das Gefühl, man muss jetzt mal sich anstrengen, auch in das, was man sich als Ziel gesetzt hat, irgendwie auch umzusetzen. Das heißt, ich wollte wirklich gerne Tätowierer werden. Und für mich wäre es nicht in Frage gekommen, Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach auch zu sehen, okay, das ist jetzt eine Zeit, wo ich halt einfach weniger verdiene.
Du hast Strecke.
Mach ich das Beste draus. Genau. Also bleib ich halt im Bocholt. Verlass den Laden nicht, bin halt dort in der Stadt und guck halt, wie viele Tage es braucht, bis dann wieder Kundschaft kommt, dass ich mich weitermachen kann und dann genug Kohle habe, um zu tanken, um nach Hause zu kommen. Weil es waren, wie gesagt, 180 Kilometer, ne?
Krass.
Ja. Nee, schon 160.
Okay.
Also täglich hin und her. So dementsprechend.
Wahnsinn.
Ja, ne? Und habe ich damals gefragt bei.
Ganz kurz, im Nachhinein, jetzt mit dem zeitlichen Abstand, bist du jetzt im Nachhinein froh, dass es so war oder denkst so, boah, hätte auch gerne ein bisschen einfacher sein können? Wäre ich heute genauso weit?
Ja, wahrscheinlich wäre ich heute genauso weit. Nee, ich glaube, dass die den Weg, den ich gegangen bin, ne, hört sich immer dumm an irgendwie. Ne? Lehrjahre sind keine Herrjahre. Ich finde den Spruch total bescheuert. Aber der Punkt ist halt einfach, ich habe für mich was gelernt, was andere wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nicht lernen werden, weil sie den Mist, den ich auch nicht, dass es, ne, um Gottes Willen, falschen Hals kommt, aber die Sachen, die man einfach tätowiert hat, so, ich weiß jetzt, wie ich Farbe reinkriege, so satt, dass das drin bleibt und auch schwarz bleibt zum Beispiel. Und wenn du schwarz tätowieren kannst, ist geil, kannst du jede Farbe so satt reinkriegen. Also das ist alles cool, wie es gelaufen ist. Ne? Dementsprechend, wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich es genauso wieder machen.
Ja.
Nur vielleicht noch mehr, schon noch mehr. Aber das ist ja doof, weil dann hätte ich das Wissen nicht, was ich jetzt habe. Und dann, ich würde noch mehr malen, ne? Also mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ja.
Janu, es ist montags morgens 10:30, ich habe gerade noch meinen ersten Kaffee.
Ja, trink doch mal, ich trinke auch mal, ich weiß nicht.
So, was trinkst du da, Tee?
Nee, Kaffee.
Auch Kaffee?
Kaffee, ja, meine Frau
mir schön Alukörner, ja.
Ja, ich bringe sie meistens montags zur Arbeit morgens.
Ja.
Nach Wanne-Eickel und dann tatsächlich. Und dann ist das ein bisschen früh, weil ich brauche das Auto meistens, weil ich montags abends Kendo habe, Kendo-Training.
Schwert.
Ja, das ist Stock. Mit so einem Bambus-Schwert Kampf, ne? Ja.
Auch wieder beim Asiatischen.
Ja, irgendwie, weiß ich, habe ich es wohl anscheinend damit, weiß ich nicht.
Ja.
Krieg nie raus, ne?
Okay. Wann hast du dich denn dann mal entschieden, in diese Richtung auch tätowiert technisch zu gehen? Oder hattest du auch mal eine Zeit, wo du ein bisschen mit Western Traditionals rumgespielt hast?
Ja, tatsächlich bin ich dann nach der Zeit in Bocholt in Bochum gelandet und habe dann bei New Hope damals gearbeitet.
New Hope Tattoo Club.
Genau, New Hope Tattoo Club, genau. Und da war ich mit dem Thomas und mit dem Salle damals zusammen am Arbeiten. Und,
alle ungefähr gleiches Alter?
Wir hatten alle so ziemlich das gleiche, Salle und ich hatten gleiches Alter, aber Thomas war ein, zwei Jährchen älter als uns, genau, ja. Als wir, genau.
Und da konntest du noch mal ein bisschen mehr Wissen
da,
mitnehmen?
Vor allen Dingen, da ging das dann los mit Custom Work. Ne?
Ja.
Also wirklich, wir machen hauptsächlich nur Sachen, die wir selber zeichnen und nichts außer aus dem Magazin oder von irgendeinem Buch abgemalt, sondern ne, versuchen, was Eigenes draus zu bauen, individuell für den Kunden angefertigt. Ne? Genau. Und da ging das dann auch los, dass, weil Thomas war halt auch sehr Asia-affin, da ging das dann los, dass ich halt auch schon auch die Richtung aufgegriffen habe, die er gemacht hat. Allerdings dann anders umgesetzt, wie ich sie dann als ästhetisch empfand. Ne?
Wie tätowiert warst du da selber schon und von wem hast du Arbeiten bekommen?
Ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich, oh Gott, da hatte ich so Kleinigkeiten. Vom Ingo aus Hot Flash, vom Hot Flash Olaf Una. Damals. Der war damals nicht in Hot Flash, ist Una, richtig.
Aber es gab mehrere Studien. Iserlohn, glaube ich.
In Iserlohn war ich damals, ja, genau. Ja, ja. Vom Ingo was auf Rippen machen lassen. Dann gab es damals.
Gibt's das noch?
Den Crazy Needles. Das gibt's noch, ja.
Crazy. Nein, das Tattoo auf deinen Rippen meine ich.
Das gibt's noch, ja.
Ist noch da.
Ja. Crazy Needles gab es damals.
Crazy Needles, so ein 90er-Name.
Das war so, oh ja. Oh, müsste ich gucken. Ach so, Pino kam zwischendurch. Genau, Pino Cafaro kam zwischendurch.
Ah, okay, ja.
Wie konnte ich den vergessen hier? Genau, der hat mir dann den linken Arm gemacht.
Selbstverständlich jetzt nicht mehr als Pino Cafaro im Vergleich zu heutigen Pino Cafaro-Arbeiten.
Nee.
Aber warum auch? Es ist ja 15 Jahre her.
Ne? Ist 15 Jahre her.
Ja, genau.
Und ja, gehört halt zu mir, ne?
Ist ein cooler Arm, ist ein Riesenschädel, ist eine Lotusblüte, sind der Wasser ist am Ellbogen,
ja, total,
und so.
Ja, ne? Ich meine, jedes fein. Mal, wenn ich ihn treffe, dann schlägt er die Hände über den Kopf zusammen und möchte den am liebsten direkt irgendwie einschwärzen.
Bullshit.
Wo ich mir aber denke, nee, wie es ist cool, das war damals die Zeit, wir haben uns damals ja auch so kennengelernt, und ich bin immer noch happy damit, also, ne?
Ja.
Wie gesagt, nee, das ist mein Arm. Ist meine Story. So, ja. Man hat das ja auch aus einem gewissen Grund damals gemacht.
Ja, und motivmäßig, hallo, also mega stilsicher.
Ich meine,
Schädel und Blüten.
Auch damals die Zeit, selbst die Arbeiten, wie die mich halt auch in meiner Arbeit beeinflusst haben, ne, damals auch vom Pino dann, ne?
Ja.
Steel-wise zum Beispiel.
Ja.
Dementsprechend, du lässt dich ja auch dann tätowieren und du nimmst ja immer was von jedem mit, von dem du dich tätowieren lässt. Ist halt so, ne?
Ja.
Und nee, da bin ich. Genau, und dann zwischendurch kam Akira noch dazu, der Jörg.
Ja.
Da habe ich dann noch eine Kleinigkeit gekriegt, später.
Wo du auch später gearbeitet
Abend.
Hast mit dem
genau,
Jörg 2000, Alland, ne?
2008 bin ich dann zu Akira, oder war es 2006? 2008? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 2006.
Nee.
Das muss 2006, 2007 gewesen sein. Bin ich, glaube ich, gewechselt, ja. Zu Akira-Tattoo.
Scheitert man da, wenn man anfängt, großflächige japanische Sachen auf einmal zu machen? Und woran scheitert man da vor allem? Dass dann Sachen vielleicht doch nicht aufgehen, also dass du das zeichnest und dann machst du den Abdruck, das Stencil auf den Arm und denkst so, fuck, Alter, das hatte ich ja jetzt gar nicht bedacht und da muss man nochmal komplett neu umstellen oder was für Unwägbarkeiten kommen da auf einen zu.
Ja, tatsächlich so Riesendinge habe ich ja erstmal gar nicht gemacht. Es ging ja erstmal, war auch zu der Zeit gar nicht dran zu denken. Die Kunden wollten halt noch nicht so große Sachen, wie ich sie jetzt mache. Ne? Tatsächlich waren, wir reden jetzt hier von vielleicht mal einem Half-Sleeve oder tatsächlich.
Unterarm war immer noch
Unterarm,
ein bisschen tabuisiert.
Ne? So, dass man dann tatsächlich nur Oberarm hatte.
T-Shirt-Grenze und so.
Und vielleicht, wenn mal alles gut lief, nur die Brust eingebaut wurde. So.
Ja.
So dementsprechend war das so von dem Aufbau her, des Designs, vom Motiv her, alles noch relativ im Normbereich, ne, wo man sich auch sicher fühlen konnte. Wo es dann schwieriger wurde, wurde dann, wenn man wirklich mal einen Rücken machen musste.
Okay,
ne? So, wie baust du den jetzt auf? Ne? Welche Bewegungen kannst du nehmen, dass sich das nicht stört, dass es fürs Auge irgendwie passt?
Ja.
Und da hatte ich halt noch nicht wirklich viel Erfahrung zu der Zeit damals.
Hast du mal einen verkackt?
Nee, verkackt würde ich nicht sagen, aber ich bin heute mit dem Resultat nicht mehr glücklich.
Ja.
Wobei die Kunden sind immer noch glücklich damit, dementsprechend.
Ja, ja, ja.
Ich würde es jetzt einfach anders machen. Ne?
Genau.
Dass wenn du eine Geisha hast, dann okay, dann vielleicht passt die da nicht ganz drauf, die Geisha. Dann mach es auch vielleicht nicht so klein. Ne?
Mhm.
Dann nimm oder vielleicht nur den Oberteil
oder
nur das Gesicht davon
und
dann bau das da so irgendwie.
Ja.
Und da sind so zwei Sachen gelaufen, die ich heute gerne anders gemacht hätte.
Ja.
Aber alles in allem würde ich die auch gerne, also kann man auch gerne abfotografieren und in Magazine von mir veröffentlichen. Ist jetzt technisch gesehen nichts, was ich verbrochen hätte. Es geht da wirklich nur ums Design,
genau.
Dass ich jetzt das einfach anders, komplett anders machen würde.
Mit was für Vorlagen, wenn du mit Vorlagen gearbeitet hast, hast du damals gearbeitet? Waren das andere Tätowierungen oder waren das schon Bücher und japanische Holzschnitte oder was auch immer? Hast du dich an Büchern orientiert oder an Fotos von Abbildungen oder an, hast du von Tätowieren dich, also von Bildern von Tätowierungen sich lenken lassen?
Damals war es halt tatsächlich so, gerade so bei New Hope, dass viele Leute auch eine gewisse Vorlage irgendwie entweder sich ausgedruckt haben irgendwoher oder dass wir halt, wir hatten schon Bücher auch, wo wir halt Referenzen genommen haben, wo wir die aber niemals irgendwie, wo man sagen kann, okay, wir hätten uns eins zu eins daran gehalten, ne? Man hat ja trotzdem noch seine Form im Kopf, wie man das machen will.
Ja.
Dann wurden wir viel von, also war ja eine Zeit, ne, wo man viel von Klaus Fuhrmann beispielsweise beeinflusst war.
Aus Österreich,
mit diesen, mit diesen schönen Ornamenten, Backgrounds und sowas. Ne? So, das kam dann auch mit rein. Dann die Lotus-Geschichten, ganz viel Borneo-Sterne kamen da mit rein. Man hat halt auch viel zusammengebaut, ne? Was wahrscheinlich, also heute mache ich sowas nicht mehr, ne? Weil ich es jetzt einfach weiß, dass es nichts zusammen zu suchen hat. Aber damals sah es halt cool aus und hat gepasst. So.
Ja.
Man hat sich halt ausprobiert. Ne?
Ganz kurz, ich grätsche mal kurz rein. Gibt es teilweise heute, 2019, so Motivwünsche, dass Kunden ankommen, so ja, und dann hätte ich gerne Ahornblätter und aber auch Kirschblüten im einen und dann sagst du, mache ich nicht, weil funktioniert nicht.
Ja, genau.
Oder gibt's da auch so Sachen, wo du denkst, oh, ja, das ist eigentlich nicht so 100%, aber das kann man machen. Wo ist da bei dir so die Grenze?
Kommen wenig rein, die selber von sich sagen irgendwie mittlerweile, ich möchte gerne Kirschblüten und Ahornblätter haben.
Ja, okay.
Ich stelle sie einfach direkt vor die Frage. Wir können,
das
wir haben jetzt zwei Optionen,
ja.
Rechts oder linke Pille.
Okay.
Ne?
Ja.
Eine von den beiden darfst du dir jetzt aussuchen,
genau.
Wie es zu dem Motiv passt. Weil die beiden Optionen haben wir. Ne?
Ja.
Tatsächlich liegt meine Kundschaft jetzt gerade wirklich echt viel Vertrauen in meine Arbeit und das habe ich natürlich auch Instagram zu verdanken, ne? Weil da habe ich das tatsächlich, da liegt mein komplettes Portfolio offen.
Klar.
Dementsprechend wissen
wir. Vergiss dann auch deiner Chandor Jordan Website, da ist eigentlich gar nichts.
Nee, das ist nichts.
Ja, ja.
Nee, nee. Das heißt, ich kann, weiß nicht, wo war ich jetzt?
Dein komplettes Portfolio liegt
auf Instagram. Portfolio liegt da offen. Das heißt, die Leute wissen halt, was ich mache. Mhm. Die können sich da schon von vornherein ein Bild machen, wie macht er Kirschblüten, okay, wie macht er Chrysanthemen?
Mhm.
Gefällt dir das, gefällt dir nicht? Du kannst halt entscheiden, ne?
Mhm.
Und kommst dann letzten Endes und sagst mir, was du haben willst und dann, genau.
Wo wir bei den Motiven sind, und da ist natürlich eine sehr große, speziell bei japanischen Motiven, eine Mythologie dahinter, eine Bedeutung, ein Sinn. Es gibt durchaus Tätowierer, wahrscheinlich vor allem in Japan, die sagen, ein Drache steht für Stärke und der gibt dem Träger auch, verleiht ihm eine gewisse Stärke. Eine Kirschblüte steht für eine gewisse Vergänglichkeit oder sowas. Auf welcher Seite bist du da? Sagst du so, das kann irgendwie einen Einfluss, oder ist das zu theoretisch? Du weißt, wo ich hinaus will.
Ja, ja,
gibt
ja.
einem Drache also, Stärke, wenn man den auf dem Rücken hat? Oder sagst du, es ist Kokolores?
Ja, ich guck dich doch an.
Ja.
Guck dich da an, dann weißt du Bescheid.
Ja, aber der ist ja noch nicht fertig, mein Drache.
Da kann ich nichts für. Der Punkt ist.
Der Seitenhieb ist angekommen. Ich übergebe dir weiterhin das Wort.
Ja. Es kommt tatsächlich auf den Kunden an, weil ich habe halt wirklich viele Kunden, die wissen sofort, was sie haben wollen. Die kommen rein und wissen schon, weil sie sich damit beschäftigt haben. Ey, ich will einen Raijin, ich will einen Fujin, ja. Mit schönem Background, am besten noch Blitze und mach was draus.
Ja.
Und da sind natürlich Informationen geil. Da kann ich sofort loslegen, was zeichnen.
Du fragst ja auch nicht nach, warum sie ihn haben wollen, sondern weil...
Nee. Weil da habe ich auch aufgehört. Ich hatte in der Vergangenheit auch viele Kunden, die haben mir dann ihre komplette Story erzählt, ihre Lebensstory. Und teilweise war das für mich auch erschütternd und traurig. Klar, wenn mir jetzt jemand dann rückwirkend erzählen möchte, warum er das macht, kann er es gerne tun. Aber ich frage nicht nach, weil ich denke mir irgendwie, es wird einen Grund haben, warum er sich damit beschäftigt hat. Natürlich, klar, interessiert es mich, wo er seine Background-Wissen her hat, aber was der Grund ist, warum er sich das jetzt tätowieren lässt, da halte ich mich erstmal schön geschlossen, weil es ist auch leider schon vorgekommen, wo es dann in die andere Richtung losging und ich da ins Fettnäpfchen getreten bin, ne? Weil jemand verstorben ist oder so und das war erst vor kurzem, dann willst du ja auch nicht.
Ja,
ne? Dementsprechend
total schwierig, ja.
Sollen die Kunden, also da habe ich dann auch schon ein gewisses Gefühl an Empathie irgendwie, dass die Leute einfach von sich selbst auch...
Zumal diese Info macht die Tätowierung ja nicht besser, wenn du die hast.
Nee.
Du denkst ja nicht so, oh, das ist wichtig, dann gebe ich nochmal 5% mehr Energie da rein. Das ist ja Kokolores. Du gibst ja immer alles, was dir möglich ist, in eine Tätowierung reinzugeben.
Genau. Ja, deshalb habe ich den Laden hier. Ne? Deshalb ist auch ruhig hier.
Ja.
Damit ich mich fokussieren kann.
Ja. Weil du auch schon in Läden gearbeitet hast, wo zwischendurch Kunden hinterm Tresen standen und so weiter und so fort.
Ja.
Ich glaube, also ich möchte dir jetzt nichts in den Mund legen, aber wahrscheinlich war so der erste Laden, weil ich das auch damals so ein bisschen mitgekriegt habe, weil du damals, glaube ich, einmal die Woche Termine gemacht hast oder ihr, war bei Akira in Essen, ist das richtig?
Ja, genau.
Das eigentlich zu war, aber einmal die Woche konnte man Termine machen, ansonsten konzentriertes Arbeiten, fokussiert, Ende.
Genau, du konntest halt trotzdem reinkommen, aber der Laden war zu, sodass die Leute wussten irgendwie, ey, okay, wenn ich einen Termin habe, gehst du rein. Mhm. Ne? Tür ist nicht verschlossen, aber die Tür ist halt zu, sodass wenn Laufkundschaft reingekommen wäre, also es haben sich ab und an mal Leute verirrt, ne? Dann war die Tür natürlich auch offen und konnten reinkommen und fragen. Aber grundsätzlich war das so der Punkt, wo ich gedacht habe, ey, vom Konzept gar nicht so schlecht.
Ja.
Einfach die Leute wissen zu lassen, ey, es ist kein Walk-in-Studio, aber du hast alle Möglichkeiten, weil du hast ein großes Schaufenster. Wenn Walk-ins vorbeikommen, können die gerne reinkommen, aber es ist jetzt nicht so, so, wir marschieren da jetzt alle rein, ne?
Ja, genau. Zumal ihr ja, glaube ich, alle recht großflächige Sachen meistens gemacht habt.
So brauchten wir
ja eh Planung.
Genau, wir brauchten Planung, brauchten unsere Ruhe und haben wir dann einfach effektiver arbeiten können dadurch, ne?
Wie sehr genießt du den eigentlichen Moment des Tätowierens? Oder ist genießen vielleicht das falsche Wort? Ich habe mal mit einem Tätowierer gesprochen und er meinte so, boah, ich gehe gleich zur Arbeit, endlich Ruhe. Weil er meinte, im Moment, wo du tätowierst und du wirst nicht abgelenkt,
ist wie Meditation. Das hat
so ein gewisses Mindset,
dass
man eintritt. Das ist
wie Meditation. Ich habe auch teilweise Kunden, wo ich mich vorher entschuldige, wenn ich nicht so viel erzähle. Hm. Weil wenn ich im Tunnel bin, dann kannst du mit mir quatschen und tatsächlich ist es schwer für mich, das alles aufzunehmen. Klar, wenn es mich berührt irgendwie oder wenn ich es erschütternd finde, dann, ne, dann nehme ich das mit, aber wenn ich von mir selbst aus nicht ein Gespräch beginne oder irgendwie jetzt sage, und wie ist es dir jetzt? Kommst du klar damit, ne? Im Schmerz?
Ich habe auch selber mal Schlagzeug gespielt und mit diesem Tunnel, ich kenne das schon, dass man irgendwann nicht mehr denkt, sondern nur noch macht. Weißt du noch, wann du quasi diesen Tunnel zum ersten Mal erreicht hast oder so? Weil du musst natürlich die technischen Voraussetzungen, die müssen da sein. Und das muss dir locker von der Hand gehen.
Ja.
Du musst ja erstmal diesen Status erreichen, dass du nicht mehr denken musst, sondern einfach nur machst. Wann war das ungefähr? Kannst du das noch zeitlich einordnen?
Oh Gott, das ist eine wirklich...
Oder andersrum, gab es mal eine Erfahrung, wo du eine Tätowierung, die du gemacht hast und dann auf einmal so, wow, Alter, fertig. So, was war das denn? Wo sind die letzten 3 Stunden geblieben?
Ja, tatsächlich muss ich leider dazu sagen, habe ich das erst, seitdem ich den Laden hier habe.
Ach krass, ja, okay.
So,
Also dein Plan ist voll aufgegangen. Du wolltest quasi dahin und konntest das jetzt mit Hakutsuru verwirklichen.
Ja, verwirklichen, ja. Ja. Nee, tatsächlich habe ich das, so traurig dich, dass sich das anhört, tatsächlich erst hier im Laden. Weil die Jahre zuvor, wo ich halt überall als Tätowierer in verschiedenen Läden gearbeitet habe, war mir immer bewusst irgendwie, dass irgendwas fehlt, was entscheidend ist für das, was ich brauche, um eine Tätowierung gut umzusetzen. Und das war die Ruhe. Ne? Also tatsächlich jetzt nicht die Ruhe im Sinne von, ich brauche keine Geräusche auf Ohren, sondern tatsächlich die Ruhe, dass kein Stress entsteht um mich herum. So, sondern wirklich, dass ich mich mit dem Kunden für die Zeit, für die Stunden, mit denen ich zusammen mit dem Kunden zusammen bin, ich durch nichts unterbrochen werde, was ich nicht selber auch quasi
in
die Wege leite. Wie jetzt, wenn der Postbote klingelt oder so. Ne?
Ja, ja.
So, tatsächlich ist das so ein Punkt, das habe ich erst hier seit den 3 Jahren, wo ich hier drin bin.
Ja. Du warst vorher eine Zeit lang in Norwegen.
Ja,
du bist quasi ausgewandert mit deiner Frau.
Genau.
Und wieder eingewandert. Und wieder eingewandert.
2014 sind wir.
Das heißt, du warst wie lange da? 3 Jahre?
2,5 Jahre.
Kann man das auf einen Satz, was gut war, runterbrechen und auf einen Satz, was nicht so gut war oder was ausschlaggebend war, dass ihr wieder zurück seid?
Was gut war, ist natürlich neue Sprache lernen.
Ja.
Freunde finden.
Ja.
wieder zurück zu den Wurzeln, wieder klein anfangen oder nochmal klein anfangen und sich bewusst zu werden, was man jetzt hat, dass man das schätzt und weiß, zu schätzen, zu lernen.
Mhm. Viel Natur um einen rum.
Die Natur, unfassbar, gar keine Frage. Mhm. Das ist auch der Punkt, was uns jetzt auch fehlt, die Natur. Mhm. Regentage braucht man nicht so viele, sind aber wichtig da drüben wegen dem Trinkwasser, weil wir hatten fantastische Trinkwasser, Tap Water.
In Bergen war es.
In Bergen, genau. Ja. Norwegen.
Ich weiß das so genau, weil ich habe dich ja einmal besucht.
Hast mich besucht. Einer der wenigen Leute, die mich tatsächlich besucht haben.
Ja. Kannst mal sehen, wie verzweifelt ich bin. Ne? Kannst mal sehen, wie verzweifelt ich war. wie war das von der Kundschaft her? Musstest du erstmal langsam wieder die Rand für Instagram? Sag gab's da schon?
Genau. Ja. Ne? Wurde aber nicht so genutzt wie Facebook. Norwegen ist tatsächlich so ein Facebook-lastiges Land.
Ne? Immer noch?
Ja.
Krass.
Instagram gibt es da zwar auch mittlerweile vermehrt, aber die Leute, die stehen da wohl, weil du kannst auf Facebook, können die halt auch Veranstaltungen teilen und sowas. Und da geht dann natürlich viel da drüben, ne? Gerade in Bergen, Musikstadt, ne?
Okay.
Da geht natürlich dann viel da drüben. So, und wie war deine Frage? Sorry.
Wie waren die Kunden in Norwegen?
Die Kunden, ja, die Kunden, die waren eigentlich.
Musstest du die ranzüchten erstmal? Oh, da kommt einer, der macht massive, bold, japanische Monstergeschichten.
Ja, so wäre es schön gewesen, wenn die Leute das von Anfang an gesehen hätten. Nee, tatsächlich war es so, ich war da auch wirklich nur ein Tätowierer. Ich habe da von vorne wieder angefangen, deshalb sagte ich das gerade.
Genau.
Ich habe mit Pinterest-Tattoos angefangen, haben wir die so genannt. Weil das
ja, wo die Leute reinkommen, ihr Handy vor die Nase halten.
Das will ich haben. Ja. Und klar, ich habe da 3 Monate lang diskutiert mit den Kunden, jeden Tag versucht, ey, pass auf, ich kann dir was Individuelles gestalten und so und ich kann dir das verbessern oder mir was komplett Schöneres draus machen, als das es heißt.
Aber
dann gucken die mich immer an, nee, ich will das genauso. Ja. Okay, dann hast du so gemacht, so. Und dann war das so. Und ich habe dann irgendwann, wie gesagt, auch mit dem Team im Laden gesprochen und die meinten auch, Alter, mach dir nicht so einen Stress. Mhm. Tätowier denen das, was sie haben wollen und du kannst dein Zeug auch machen, aber da werden halt vielleicht nicht so viele Kunden kommen. Ne? Und da habe ich mir dann so 2,5 Jahre lang echt einen Arsch aufgerissen, um hier zu landen und dann das zu machen, was ich gerne machen wollte. Ne? Was aber gut war, wie gesagt, also Pinterest-Tattoo hin oder her, ey, das hat für unsere Miete
Klar.
Damit haben wir unsere Miete zahlen können.
Ja.
Und es war ja nicht so, dass es nur Silhouettenvögelchen waren und Sternchen oder so, sondern waren ja auch Herzen oder mal ein Schriftzug oder so dabei. Ja. Ne? Ja. Nein, tatsächlich war es auch viel, zweimal im Monat war dann auch was Asiatisches, Japanisches dabei, wo ich dann auch mal einen Drachen machen konnte oder so.
Ja.
Das ging dann schon. Gerade zum Ende war dann auch viel Water Ghost.
Genau,
das war eine
Ausstellung gemacht,
glaube ich. Eine Ausstellung hatte, genau.
Ja, beim Igor in der Leinhand, Tattoo Gallery
in Oberhausen. Ne?
Genau.
Die war dummerweise in Deutschland. Ich hätte die in Norwegen zeigen müssen, weil tatsächlich die Leute, die stehen da total drauf. Ne? Also nicht alle, um Gottes Willen, aber so die Kundengemeinde, die den Kundenkreis, den ich mir dann da aufgebaut habe, die feiern das Zeug noch mehr als das Asiatische, was ich vorher gemacht habe.
Das war, glaube ich, auch, als du nach Norwegen gegangen bist, wenn man sich da deine Arbeiten angeschaut hat, die sind da schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob simpler das richtige Wort ist, aber einfacher ist vielleicht auch das falsche Wort, aber vielleicht plakativer geworden.
Ja, reduzierter.
Reduzierter ist vielleicht das richtige Wort, ne?
Ja, weil es halt auch schnell gehen musste. Ich hatte auch teilweise bis zu 6 Kunden am Tag.
Okay.
Und wenn dann dazwischen dann halt mal so ein Wanna-Do, was ich wirklich gerne machen wollte, war, dann musste ich mich echt beeilen.
Ja.
Das hieß also, konnte ich nicht großartig Azi-Fazi, sondern ich musste die Sachen so simpel gestalten wie möglich, damit ich die halt auch schnell fertig kriege.
Okay.
Unabhängig davon war dann auch noch der Einfluss von Marius Meyer, weil ich damals mir zu der Zeit auch.
Ein klassischer norwegischer Tätowierer, der in Oslo ist.
Aus Oslo, genau.
Genau.
Das und ich wirklich auch feiner lassen. Mensch auch. Ne?
Ja.
Da habe ich mir die Rippen damals machen lassen von ihm, dem Fudo Mio. Und der
glaube, in einer ziemlichen Monstersitzung.
Das war eine Monstersitzung. Erste Sitzung 5 Stunden und die zweite Sitzung 6,5.
Auf dem Rippen.
Rippenbogen von.
Liter schwarz.
Was ist das? von Hüftansatz unten bis unter die Achse rein.
Ja. Ja. Irgendwas, irgendeine Creme, irgendwas benutzt?
Nee, der hatte, wir haben die Linie gezogen mit einer offenen Elfer. und er mag das auch gerne zu experimentieren, gerade mit so Rotationsmaschinen. Und dann tatsächlich hatte Linien gezogen komplett und hat mein Körper hat dann einmal einen kurzen Zusammenbruch gehabt und meint dann so zu mir, pass auf, geh mal hier, geh mal zum Kühlschrank. Bin ich zum Kühlschrank gegangen, ja, da ist eine Flasche drin, hol die raus. Und gucke ich drauf, Whisky. Ich so, Alter, was soll ich jetzt damit? Ja, nimm mal einen Becher und mach mal voll. Ich so, okay, willst du jetzt trinken während der Arbeit? Nee, der ist für dich. Ich so, wieso denn das? Ja, ja. Und dann habe ich einen Schluck genommen und das war auch echt gut. Und man muss dazu sagen, Norwegen, ne? Also wir sind da in dem Land gewesen, wo ein Sixpack 20 Euro kostet und er sagt, geh mal zum Kühlschrank und hol mal den Whisky raus, ne? Das hat mir schon echt viel bedeutet, dass er den Whisky mit mir teilt. Ja. Dementsprechend, dann hatte ich wieder natürlich den Pegel, wo ich mich wieder hinlegen konnte und entspannt war und dann da weitermachen konnte. Dann hat er Vasokain genommen. Ne, so ein Sprühspray.
Ja, ja.
So Sprüh. Und dann hat das 10 Minuten eingewirkt und dann, das war eine Erleichterung. Aber
benutzt du selbst sowas viel bei Kunden? Weil wenn man sich deine Sachen, ganze Beine, Rippen, ganze Rücken, das sind Stellen, die sind richtig scheiße.
Ja, sind richtig scheiße, das stimmt. Wo ich weiß, dass es richtig scheiße ist an den Stellen, frage ich die Kunden, ob es okay ist, wenn sie was wollen. Ne? Kann sich jeder Kunde selber was mitbringen. Die meisten sind protected und haben entweder irgendwie Banane bei, Schokolade oder sonst was, aber an solchen Sachen denken die gar nicht. Ne? Und wenn da nicht ein Wort kommt, irgendwie von wegen, Alter, hast du mal was irgendwie oder so, dann mache ich da auch nichts, weil, ne?
Bevor du in Bergen in Norwegen gelandet bist, warst du auch in Japan.
2010. Schon. Ja, 2010.
Ach so. War's.
Mit dem Jörg damals zusammen von Akira.
Ja. Über 3 Wochen in Japan?
3 Wochen. Drei Wochen in Japan.
Und das ist dann wahrscheinlich wie ein Trip. Weil du die Sachen, die du seit Jahren zeichnest und als Tätowierung geil findest, vor irgendwelchen Tempeln oder so in 20 Meter groß siehst und denkst so, alter Vater.
Ja, das war schon enorm mindblowing. Zumal ich das erst alles realisieren konnte, als ich dann wieder zurück war. Mhm. Ne? Weil man hat ja tatsächlich so eine gewisse Vorstellung, weil man es ja schon mal in Büchern gesehen hat oder so. Ne? Aber dann da zu sein, die Gerüche, das ist halt das Ding. Die Gerüche, die Geräusche, die Luft an sich.
Das geht halt total flöten halt. Das, ne? Das ist total
das wichtig. Ist halt, ja. Und das ist,
wie leise das ist auch.
Ja, unfassbar. Und die haben ja diesen Flüsterasphalt, das wusste ich ja nicht. Die haben Flüsterasphalt da.
Erklär mal kurz. Ich war einmal in Japan, aber ich weiß nicht, was das ist.
Das ist tatsächlich so ein Asphalt, der wird so hergestellt, damit falls Berührung mit Gummi, also Reifen quasi, dass der Sound geschluckt wird.
Ach, krass.
Und ich hab nie gedacht, dass es sowas wirklich gibt. Mhm. Wer macht sich denn solche Gedanken auch?
Ne? Die Japaner.
Die Japaner.
Was ich ja so stark fand, war zum Beispiel im Hotel. Ich meine, jeder kennt die Problematik. Nasser Regenschirm. Ja. Du stellst ihn in die Ecke, der muffelt, du vergisst den etc. pp. In Japan. In jedem Hotel unten haben die Schirmtrockner.
Ja.
Weißt du, so einfach so wie Handtrockner bei uns auf dem Klo, bisschen größer. Warum kommt da kein anderes fucking Land auf der Welt drauf? Du hältst rein, 15 Sekunden ist der Schirm trocken, du packst ihn in die Tasche, Ende Gelände.
Genau.
Wahnsinn, ne?
Tatsächlich war ich nie im Hotel dort. Wir waren nur in so Gojo-Gästen.
Ihr habt auf dem Flüsterasphalt gepennt.
Wir haben unter den Brücken auf dem Flüsterasphalt gepennt. Nee, tatsächlich waren wir
mit
meistens.
Mit Horiyoshi.
nee.
Der hat uns da einen Bodysuit gemacht unter der Brücke. Habt ihr euch da tätowieren lassen?
Nee, tatsächlich war das wirklich nur so eine Referenzreise. Wir haben
Chandler Jordan, nur mal so fürs Protokoll, juckt gerade irgendwie an seinem Oberschenkel rum.
Ja, warum? Oh, der juckt. Duschen ich habe letztes Wochenende vom Koji die Kniescheibe gekriegt.
Auf der Aachen-Convention, auf der Aachen, Kaiserstadt,
ja, vom Expo Andreas, 2019. Vom Andreas ins Leben gerufene Convention. Ja. Wahnsinnig. Ich habe mich schwer gefreut, da zu sein und dort arbeiten zu dürfen. Unfassbar gut organisiert das Ding. Dementsprechend must go next year. So, ja. Jeder, der irgendwie Bock hat auf geile Tätowierung und enormes Line-up sehen möchte, der sollte auf jeden Fall zur Aachener Tattoo Convention gehen. Nächstes Jahr definitiv.
Absolut.
Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Japan.
Ihr habt euch in Japan nicht tätowieren lassen?
Wir haben uns nicht tätowieren lassen, weil wir tatsächlich nur eine Referenzreise machen wollten, hatten auch nur dafür Kohle bei. Wir hatten zwar vor, irgendwie auch Tattoo-Studios zu besuchen, wie zum Beispiel Harisan Mai, Gotch und Gakin damals in Kyoto. Aber wir hatten tatsächlich vorgehabt, viele Bücher zu kaufen, uns das Land anzugucken erstmal, bevor wir dann tiefer gehen in unsere Materie. Ne? Weil Tätowierungen an sich haben wir bei uns jeden Tag und wir haben uns gedacht, ey komm, wir können entweder eins, entweder nur Tätowierung, genau, und gehen nur da rein in den Fokus, oder wir machen halt erstmal das Land und gucken uns an, wie das da läuft.
Hattest du auch schon Hände tätowiert?
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, ja, ja. Wie haben die Japaner auf dich reagiert?
Ich bin Gaijin, so, das ist Latte. Du bist Ausländer und
ja, mach halt.
Das ist völlig Latte. Wenn du Asiate bist.
Aber in die öffentlichen Bäder, also zumindest in 50% der öffentlichen Bäder, kommst du trotzdem nicht rein.
Das nee, nee, ja, nee, da kommst du nicht rein. Mhm. Nee, da kommst du nicht rein. Aber ach, ganz ehrlich, aber wer will da auch reingehen? Also was?
Ja, ja. Wer, also normalerweise geht man hin, fotografiert einmal dieses Schild, Tätowierte nicht erlaubt, und dann macht man wieder ab.
Also, nee, also da will doch auch keiner reingehen in so ein, ja, Bad. Das ist doch viel zu spießig. Ich gehe so noch nicht mal ins Bad. Schwimmen gehe ich ganz selten.
Ja, deshalb kratzt du dich auch die ganze Zeit am Bein. Ne?
Ja, genau. Nee, ich habe eine Dusche zu Hause, das reicht. Und
hast du Dusche tatsächlich?
Ja, und eine Badewanne.
Ihr Tätowierer habt ein Leben, es ist unfucking
Luxus, fassbar. Ich sage, ja, das ist ja richtiger Luxus.
Sag mal, da dir Tätowieren so wichtig ist und du das lebst und einen großen Teil deines Lebens einnimmt, hattest du schon mal sowas wie eine Art Burnout oder so, wo du am liebsten die Klamotten in die Ecke gepfeffert hättest und gesagt so, Alter, ey, ich habe gerade echt überhaupt keinen Bock mehr.
Ja, ja, leider.
Wie war das?
Bevor ich nach Norwegen gegangen bin, da hatte ich halt ein bisschen zu viel hier gearbeitet, weil ich wollte die Kundschaft alle fertig tätowiert bekommen, bevor ich das Land verlasse.
Ja.
Einfach, weil ich keine Lust hatte darauf, dass Kunden den weiten Weg machen müssten oder mussten, um mir zu folgen, um sich tätowieren zu lassen. Ja. Weil ich das sehr unangenehm finde, wenn man in einer Stadt was angefangen hat, dann muss man das auch zu Ende bringen. Die Erwartung habe ich auch von einem Tätowierer, wenn ich mich tätowieren lasse, zum Beispiel.
Klar. Man geht ja so ein Agreement ein.
Genau.
Ne, wenn der eine sagt, so, ich bin jetzt in Australien, Pech gehabt, Arschlochaktion, ne?
Ja, ja. Also finde ich nicht cool für mich persönlich. Und ja, und dann in Norwegen selber war es dann wieder ein bisschen
entspannter. Zumal, ne? Wahrscheinlich auch zu der Zeit musstest du super viel Orga-Technisches dann noch erledigen,
das wenn du auswanderst. Ja, ja, das kam auch mit hinzu, ja, weil wir tatsächlich echt mit so einem Sprinter umgezogen sind. Dann Lagerräume zu finden, wo wir den anderen Stuff noch lagern wollten, den wir hier hatten und so. Ja, das war alles ein bisschen stressig alles. Ne? Und da hatte ich wirklich das Gefühl, boah, Leute, und da habe ich es aber anhand der Leute ausgemacht. Ne? Ich habe nicht bei mir selber gesehen, irgendwie, dass ich jetzt der Faktor bin, warum ich nicht mehr kann, sondern die Leute gehen einen auf den Sack. Die Leute gehen einen nicht auf den Sack. Du hast halt die Arbeit. Ne? Aber da kommt jede Frage, die da noch von jemandem kommt, dir so vor, als wenn der dir jetzt auf den Sack gehen will. Tut er ja gar nicht. Der hat nur eine Frage an dich. Ne? So, und das sind so Sachen, da hatte ich dann auf einmal keine Empathie mehr für und kein offenes Ohr. Und da habe ich halt gemerkt, irgendwie, irgendwas stimmt mit dir nicht. Ne? Und da wurde es dann auch wirklich so, wo ich dann wirklich echt fertig war. Viel schlafen musste ich, wo ich immer müde und erschöpft war.
Ne? Das heißt, du kamst dann in Norwegen an den Bergen und warst eigentlich durch mit
der Schicht. Ich war total durch, genau. Da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich einen Monat lang frei hatte.
Ah, okay. Also du hast hier so eine Pufferzone eingebaut. Eine
Pufferzone eingebaut,
cool, ja,
wo ich einfach auch.
Stell dir mal vor, du hättest sofort in den Laden und dann auf einmal Pinterest-Tattoos machen und nur argumentieren und so.
Das konnte ich nicht. Das war das Gute in Norwegen. Die haben direkt schon die ersten paar Wochen bei mir für mich nur asiatisch eingetragen, also Japan-Zeug eingetragen. Japan-Zeug hört sich auch so unverschämt an, tut mir leid.
Der Kartoffeldeutsche macht ja
Kartoffel. Japan. Habe ich mir so wirklich, das war noch mal cool, weil da konnte ich dann direkt da weitermachen, wo ich aufgehört hatte. Mhm. Nur da ich diesen einen Monat frei hatte, das war sehr wichtig, so ein bisschen runterzukommen. Anzukommen vor allen Dingen, weil du musstest ja auch Behördengänge machen und so, ne? Die bei weitem nicht so anstrengend sind wie als hier in Deutschland, ne? Ja, und dann tatsächlich das Zurückreisen, das war dann auch wieder, oder Zurückziehen, das war dann auch wieder so ein Punkt, wo es mir so viel Energie gezogen hat, wo ich dann auch echt das Gefühl hatte, so, ey, ich will es nicht in die Ecke schmeißen, aber boah, ich brauche jetzt wirklich eine Auszeit, sonst flippe ich aus, ne?
Ja. Gibt es Tätowierer, deren Arbeit du dir anschaust und die dich tatsächlich nicht inspiriert, sondern eher so motiviert, wo du denkst so, ey, so wie die arbeiten und so wie deren Arbeiten aussehen, das ist eigentlich die Essenz, der Grund, warum ich eigentlich Tätowierer bin.
Ja.
Das ist so geil, das hat so viel Power, so viel Dynamik.
Ja.
Was ist das? Gibt's das?
Das gibt's. Tatsächlich, dank Internet, jeder hat ja so ein Ding zu Hause, gibt es tatsächlich, habe ich das, wahrscheinlich ist das der Motor an Motivation, wo ich mir die ganzen ja, wo ich mir die Motivation herziehe, ne? Ja. Weil klar kannst du mal einen Tag das Ding zur Seite legen, das Handy, und mal einfach wirken lassen, was du so hast, mhm, und einfach auch mal arbeiten aus dem eigenen Gedankengut, was du hast, und Wissen, sag ich mal, umzusetzen. Aber wenn man dann sieht, was andere Freunde, sag ich mal, von mir produzieren, mhm, in was für einem stetigen Prozess, also wirklich fast jeden Abend ein neues Ding raushauen, aber dann ein Bild oder so, zu dem, was sie am Tag auch noch tätowieren, mhm, das motiviert mich so stark, wo ich dann auch denke, ey, mhm, eigentlich bist du eine faule Sau. Du bist so eine richtig faule Sau. Du machst ja, aber ja gar
nichts. Ganz im Ernst, ich glaube, da muss jeder den Weg so für sich finden. Und ich glaube, wenn du stetig nur hinterherhechelst und du merkst, dir tut das selbst nicht gut, dann bringt das ja auch nichts. Wenn du dadurch ausbrennst oder ja, was auch immer.
Ja, ja.
Aber manche können das, ne? Die fühlen sich, wenn die nichts zu tun haben, werden die kirre. Ne? Und andere ticken halt anders und denken so, okay, ich brauche einfach meine Ruhe, wenn ich nach Hause komme oder ja, so. Ne? Ja. Und ich meine, du bist jetzt mittlerweile auch in einem Alter, wo man, glaube ich, diesen Weg für sich gefunden hat, so halbwegs, oder?
Ja, mit 26 sollte man den Weg gefunden haben.
Stimmt, du hast kürzlich deinen 26. Geburtstag gefeiert.
Genau. Ne? Mhm. Nee, deshalb sage ich ja, ich bin eine faule Sau, weil ich mir tatsächlich auch die Freizeit nehme. Ich habe ja, ja auch noch Hobbys. So,
ja, ne? Hey.
Ist doch gut. Dementsprechend, aber ich finde es halt wirklich, für mich ist es mega geil zu sehen, dass die Kumpels halt weiter Kniegas geben und dass das läuft bei denen, ne? Mhm. Das motiviert mich definitiv und ja, und dann habe ich auch tatsächlich, das sind ja auch Phasen, ne, wo ich dann wirklich mich hinsetze und dann mache ich von diesen kleinen Bildchen gleich 5, 6 Stück,
ja,
und dann gibt es Tage, da mache ich gar nichts,
ja,
dann,
ja,
dann nehme ich nicht mal einen Stift in der Hand,
ja,
ne? Aber das ist völlig normal, denke ich.
Ich hatte das schon ein, zwei Mal, glaube ich, angesprochen, auch in meinem Podcast, dass ich das so schade finde, dass durch Instagram die Bildgröße, dass so viel verloren geht. Ich habe das schon erlebt, dass ich Arbeiten gesehen habe von einem Tätowierer, so gesehen, ganz im Sleeve, so ja, ne, weitergescrollt und 2 Wochen später siehst du den live und dir fällt ein Ei aus der Hose.
Ja.
Das finde ich halt mega schade.
Ja.
Ich habe aber einen Weg gefunden, das so ein bisschen zu umgehen. Das habe ich, glaube ich, auch habe ich mit ein paar Leuten in Aachen erzählt jetzt kürzlich. Und zum Beispiel der Christian von Blackbook und ich glaube der Jens aus Bielefeld, die waren so, Alter, stimmt ja. Und zwar, was ich mache teilweise, ich habe Apple TV zu Hause, habe ein iPhone und dann spiegel ich mein Telefon auf den Fernseher. Und dann kann ich, wenn ich mir da dann Instagram angucke, da kann ich die Sachen hochskalieren, da sind die original groß oder sogar noch größer, wenn ich das will. Da habe ich ein 2:1 Sleeve und du siehst jedes Detail und so, ist total geil.
Ah, das ist richtig. Das ist eine gute Idee.
Weil da geht echt viel flöten.
Ja, ja.
Ne? Diese Power oder wenn du einen Rücken siehst oder so, einer zieht das T-Shirt aus. Ich hatte das auch in Aachen, da war zwar der Jan Schnettler, der hat mir seinen Rücken gezeigt, vom Luke Atkinson in der Arbeit, eine Riesenschlange. Und ich war so, Alter, ja, mega.
Kommt ne? ganz anders rüber.
Mega, ja, komplett.
Aber ich denke, das ist halt auch das Teil auf so einem kleinen Display. Mal ganz ehrlich,
ja,
wie willst du das dann auch alles rüberbringen? Eine Information fürs Auge. Ne? Mhm. Was halt auch ein Grund ist, warum ich dann die Tätowierung simpler gemacht habe zum Beispiel. Ne? Also weniger Details in
aber
so
doch nicht wegen Instagram.
Nicht wegen Instagram, aber für dein Auge.
Ja.
Wenn du das jetzt siehst, siehst du natürlich so einen Rücken, wenn da nur ein Keul drauf ist, fette Wellen, rechts, links, 2 Chrysanthemen, fertig.
Ja.
Ist natürlich für dich einfacher zu sehen, als wenn du dann, wie gesagt, so einen Half-Realistik, was auch immer, oder von mir aus auch gerne dann eine Arbeit von wirklich, ne? Keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht ein. Je nachdem, ne, was für eine Arbeit du da siehst, dass du die einfach nicht fangen kannst, weil da so viele Details drin sind. Mhm. Ich meine, ne? Nein, ich meinte nicht, dass ich das jetzt mache wegen Instagram.
Ja, das habe ich jetzt schon verstanden.
Ich mache das wegen dem Internet.
Ja. könntest du dir vorstellen, ich meine, es ist immer eine permanente Entwicklung, hältst du es für komplett unmöglich, dass du vielleicht in 10 Jahren, dass du wieder viel detailreicher wirst oder so? Aus Gründen, weil einfach mal Zeit für was anderes wieder ist?
Ich kann mir vorstellen, dass ich in 10 Jahren wahrscheinlich wieder langsamer werde. Von der Arbeitsweise, aber nicht detaillierter.
Weil du ein bisschen mehr auf deinen Körper Acht geben musst?
Ja, genau.
Weil wenn du 50 bist und immer noch so schnell tätowierst, ist das was anderes, als wenn du dir ein bisschen mehr Zeit nimmst?
Ist halt Workout auch, ne?
So. Ah, krass, ja.
Ja. Und natürlich auch, ne, ich habe ja auch so ein gewisses Pain-Management im Kopf, wie ich das dem Kunden so
erträglich
mache wie möglich, ja, damit er die Sitzungen, die wir ja haben, weil wir nun mal Kunden haben oder Kundenfreunde, die zu uns kommen, die teilweise aus Belgien kommen, aus der Schweiz, aus Frankreich,
wie auch immer. Das heißt, die müssen auch noch zurück.
Die müssen wieder nach Hause und die kommen ja nicht her, nur für 3 Stunden sich tätowieren lassen. So, das heißt, ich bin halt auch gezwungen, ein gewisses Kontingent an Fläche auch fertig zu kriegen, ne, was ich anfange. Und da bin ich jetzt gerade bei, so effektiv wie möglich zu arbeiten, um das auch zu schaffen, um den Kunden nicht nach Hause zu schicken, irgendwie, hör mal, heute mir geht's nicht so gut, wir machen heute nur 2 Stunden, ja. Das kann ich nicht. Ne, das ist mein innerer Anspruch.
Ich finde es auch als Kunde super nervig. Ich hatte das auch mal bei einer großflächigen Tätowierung und dann so 1,5 Stunden, dann 1 Stunde Brötchenpause. Ne, und du denkst nur so, und du sitzt damit, die Suppe tropft. Und du denkst nur so, Alter.
Nee, das geht nicht.
Und dann wieder anfangen, wenn die Haut sich so langsam wieder geschlossen hat und dann wieder rein und so.
Ja, nee, das kann ich
nicht. Das ist echt ätzend. Das kann
ich nicht. Weil aber genau der Grund, warum, ne, wie gesagt, sich von jemandem tätowieren zu lassen, der ähnlich schnell,
jetzt,
ne,
ja.
Genau. Schnell arbeitet, dann lernst du halt auch viel dadurch. Ne? Es ist nicht nur das Tattoo-Handwerk, sondern auch ja die Umgangsweise, ne, mit dem Kunden. Wie effektiv kann man arbeiten, um dann halt auch oder welche Stellen man anfängt zu tätowieren, bevor man an andere Stellen geht, die halt einfach einfacher zu ertragen sind. Dann im ersten the worst case, ne, und dann legt da los.
Was war die letzte Tätowierung, die du live gesehen hast, die dich komplett umgehauen hat?
Peter Lagergren,
ja.
Der Rücken von Falk Malisch.
Falk Malisch, der auch aus bei dir mal Gasttätowierer war?
Falk Malisch ist, ist Tattoo-Kunde von ihm.
Ah ja.
Bei mir?
Ja, bei dir, genau.
Ach so, hier bei Hakutsuru.
Hakutsuru bei Hakutsuru.
Richtig. ja, tatsächlich. Kommt öfter hier zu uns.
Und der hat einen Rücken von Peter Lagergren aus Schweden.
Aus Schweden.
Und ja.
Der arbeitet
aber nicht japanisch.
Ist nicht japanisch, ist tatsächlich.
Das ist ja so ein bisschen verdreht, Comic.
Genau, so eine comicartige Geschichte, aber halt unfassbar bold und der Typ weiß einfach, von wo das Licht kommt und wie er das umsetzen muss, damit es trotzdem kickt.
Finde ich total interessant, dass du
der
als.
Nimmt aber, pass auf, der nimmt asiatisch, also nimmt aus dem Japanischen, nimmt er den Background. Also der nimmt den Hintergrund und baut den in seine Motive ein, was eigentlich eine mega gute Idee ist, weil. Das funktioniert einfach perfekt, weil der macht so bold Sachen und so shiny und wirkt aber dadurch. Er arbeitet,
glaube ich, eher mit Wolken und so und Nebel anstatt Wasser, ne?
Genau.
Wasser, glaube ich, nicht so viel.
Wasser hat er auch schon mal. Aber egal, es funktioniert super geil und fürs Auge und gerade bei der Fläche und das ist alles so on point und satt. Da arbeite ich jetzt zusammen mit dem Johann
Zwan. Fantastischer Tätowierer auch.
Ja, da haben sich 2 gefunden.
In einem Studio?
Die arbeiten zusammen in 1 Stunde. Weißt du, was da los sein muss, ey?
Halligalli. Finde ich total interessant, dass du, wo du ja sehr Japan-Tätowierung orientiert bist, bei so einem Piece, dass du das mega geil findest.
Ja, aber wie gesagt, also ich sehe so oft nicht so Japan-Pieces, ne? Hier in meiner kleinen Butze hier in Essen, so dementsprechend, ich gucke mir alles an, was ich vor die Augen kriege, ne? Logisch. Also wenn jemand kommt und ein Backpiece hat, klar, muss er sie aussehen. Ist egal, ob es traditional ist, ob es realistisch ist oder ob das von mir aus Comic ist, egal.
Versuch's mal für einen Laien runterzubrechen, der überhaupt keine Ahnung hat. Was kann eine japanische Tätowierung, was alle anderen Tätowierungen nicht können?
Kann man nicht so sagen, weil das Ding ist, es ist Geschmackssache. So, wenn der Kunde nun mal auf Realistik steht und du willst ihm was über Japanisch erzählen, funktioniert nicht. Kann man so nicht sagen. Kann man so sagen?
Würde ich schon sagen.
Okay.
Man könnte zum Beispiel sagen, dass es kaum Tätowierarten gibt, die dermaßen harmonisch in Einklang mit dem Körper
ach so, meinst du das? Ja.
Das könnte man zum Beispiel sagen.
Ja, ist halt meiner Meinung nach die ästhetischste Form an Tätowierung, die man am menschlichen Körper anpassen kann.
Ja.
So. Aber wie gesagt, der Kunde entscheidet, ob er sowas mag oder nicht. So, also die Person, die das sieht. Meine Mom beispielsweise, die feiert das Zeug total hart, während mein Vater, ich das Gefühl habe, dass den das überhaupt nicht juckt. Ne? Also,
okay.
Oder da auch wahrscheinlich nicht das Interesse dafür hat.
Hast du deine Eltern tätowiert?
Ja, meine Mom. Mit meinem Bruder zusammen.
Und da fällt mir ein, dein Bruder ist ja auch tätowiert.
Ja, oh Gott, auch noch das.
Oh Mann.
Ja. Der hat in Bochum seinen Laden.
Ja. Der heißt wie?
The Black Rooster.
So heißt sein Bruder.
Kukuruku.
The Black Rooster Jordan heißt er.
The Black Rooster. Nee, macht er zusammen mit dem Sascha Edmanski.
Ja.
Und
wie lange tätowiert er jetzt schon?
Ich glaube 7 Jahre jetzt.
Okay. Und du hast ihn, glaube ich, einen Sleeve gemacht oder 2? Beide?
Ich glaube, der hat beide Arme.
Ja.
hat er vorher schon gehabt. Ich habe ihn tätowiert.
Ja.
Genau.
Ja.
Ich habe ihn die Arme tätowiert.
Und du hast ihn natürlich so unter deine Fittiche genommen, oder?
Nee, ich möchte ja, dass er sich selbst entwickelt. Er soll sich selbst finden.
Aber natürlich, wenn er gefragt hat, hast du ihm geholfen.
Immer, natürlich. Ja. Supported habe ich ihn immer. Ne? Mhm. Das Tätowieren selber hat er aber auch nicht bei mir gelernt, weil ich...
Hat er dich tätowiert schon?
Ja, hier, den Tango hat er gemacht.
Ah, cool. Ja.
Netzhautpeitsche. Ja. wo war ich stehen geblieben? Nee, ich das Ausbilden wollte ich jemand anders überlassen, so, das ist nicht mein Thema. So.
Ja.
Aber klar, ich meine, ich sehe ja selber, dass er sich da viel von annimmt, von meinen Sachen irgendwie. Mhm. Aber für mich ist wichtig, dass er seinen eigenen Weg geht. So. Dementsprechend rede ich ihm nicht viel rein oder lass ihn da machen. Ne?
Wie oft redet ihr? Seid ihr im Austausch? Oder?
Ja, wir momentan viel über WhatsApp, weil er hat ja auch seine Family und ich habe meine Family so dementsprechend. Und er ist ja auch wirklich fleißig. Also der ist ja, der hat tatsächlich noch mehr zu tun als ich, was super ist. Er hat aber auch einen Street-Shop, ne? Das heißt, auch gerade in der Lage, direkt hinterm Bahnhof in Bochum.
Er ist ein Tacken jünger als du auch, ne?
Ist jetzt 32, 33, ja. Und dementsprechend, er macht das super. Ich bin da sehr zufrieden und happy, dass der auch den Weg gegangen ist, weil es gab eine Zeit, da war er auch so ein bisschen
lost
und wusste auch nicht so wirklich mit sich, wollte immer tätowieren, aber wusste, das war ja meins, er wollte das nicht nehmen oder mir nicht nehmen, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, wenn du Bock drauf hast, dann mach das. Aber dann setz dich hin und zeichne. Ne? Das hat er dann ein Jahr lang gemacht und dann hat er sich auch beworben mit seiner Tattoo-Mappe bei Tattoo-Studios. Genau.
Wie viele deiner besten oder engsten Freunde sind Tätowierer und wie viele nicht? Kannst du das einordnen? 50-50 oder?
Ich habe 5 enge Freunde, die keine Tätowierer sind.
Sehr gut.
Und ich habe...
Ich meine das eher so im Hinblick von, damit man nicht nur in seiner Blase so klebt. Ne? Weil ich glaube, das ist auf Dauer auch so ein bisschen ermüdend.
Da habe ich, da passe ich ganz doll auf mich auf. Ich habe, wie gesagt, also die Freunde habe ich schon ewig. Ne? Neue Freunde sind dazugekommen, die sind natürlich Tätowierer. Hm. Ne? Wie Jörg Ahlan beispielsweise, einer meiner dicksten Buddies. Andy Homeless Industry auch.
Mit dem du den Laden hier hast, ja.
Mit dem ich den Laden hier habe, ne. Die sind neu dazugekommen, aber da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Jeder hat sein Privatleben. Tätowieren ist die eine Sache, ne.
Hast du schon mal, du musst jetzt keinen Namen nennen, aber hast du schon mal einen Tätowierer kennengelernt, den du echt gefeiert hast, der eigentlich totales Arschloch war? Wo du dachtest, das geht eigentlich nicht zusammen. Der macht genauso Sachen, die ich geil finde. Das muss doch ein eigentlich okayer Typ sein. Dann so.
Was eine Drecksau. tatsächlich fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du ja jemanden. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern.
Nee. Wieso sollte ich jemanden wissen, mit dem du...
Vielleicht, wir waren mal unterwegs. Vielleicht haben wir jemanden getroffen, wo das... In London oder so, weiß ich nicht.
Nee, da haben uns alle geliebt. Vor allem der Mike Grubendahl.
Oh Gott.
Der hat dich geliebt.
Der hat dich geliebt, auf jeden Fall.
So haben wir jetzt kennengelernt, ne? Ich habe mich von Mike Grubendahl tätowieren lassen und du
fingst vorbei. An zu zappeln, ey. Und ich denke so, Alter, bleib still.
Ja, weil ich dich endlich mal kennenlernen wollte.
Ja, aber Mann, du lässt dich von Mike Grubendahl tätowieren. Scheiß auf Shandor Jordan, ey.
Siehst mal so. Wäre das so nicht gewesen, hätten wir jetzt nicht so toll drüber erzählen können.
Ja. Weißt du? Ja. Wahrscheinlich.
Versuch's mal. Vielleicht in 3 Sätzen. Was kann der Mensch Shandor Jordan gut? Was kann er vielleicht noch nicht so gut?
In 3 Sätzen. Okay, was kann ich gut? Ja, schwierig. Ich weiß nicht, was ich gut kann. Also kochen kann ich schon mal nicht so gut.
Mhm.
Ich gebe mir mal Mühe, aber irgendwie ist es immer zu salzig. Ich kann gut malen, finde ich. Kommt aber aufs Motiv an.
Mhm.
Und ich kann nicht gut verlieren, weil ich das, wenn man angenommen Brettspiel spielt, weil es immer nur um Gewinnen und Verlieren geht.
Und nichts dazwischen.
Und nichts dazwischen. Und ich verliere andauernd.
Unentschieden beim Schach ist echt selten. Ne?
Oh, das ist so furchtbar.
Ja. Schach fuchst mich auch richtig, weil das ist ja kein Glücksspiel.
Nee.
Sondern der mir gegenüber sitzende ist in dem Moment einfach intelligenter.
Und gewinnt immer.
Fuck.
Meine Frau kann ich vergessen. Komm ja. Nie ran.
Vielleicht stimmt es doch, was alle über dich sagen, dass du eher so ein schlichter, dummer Typ bist.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Und das ist dann der fucking Beweis. Der unumstößliche und dann so, fuck, alle okay.
Ja. Ja, oder meine Frau ist halt einfach ein Genie. Kann man natürlich auch so sehen.
Ja.
Ist sie, ne?
Ja.
Ja, waren das drei? Nee, zwei jetzt, ne?
Das war so, das eine war so ein und das andere war so, ja. Aber alles gut.
Ja, schwierig über sich selbst sowas zu sagen, was man gut kann und nicht.
Dann stelle ich die Frage am Schluss.
Ja.
Weil.
Ach so, ich kann auch gut auf die Fresse fliegen.
Inwiefern?
Ich habe mir letztes Jahr vierfach Jochbein gebrochen und Augenhöhle kaputt gemacht. Beim Eislaufen.
Was?
Eishockey, Eislaufen.
Ah ja, okay. Wie lange konntest du da nicht arbeiten?
2 Wochen.
Termin verschieben, Verdienstausfall, ja. Halleluja.
Ja.
Mhm.
Aber Klassiker, ne? Wirklich wie im Film. Füße nach oben und ja. Nur mit dem Gesicht komplette Körpergewicht aufs Eis.
Du hast dir in Zeitlupe quasi selbst zugeguckt.
Ich habe mir zugeguckt.
Dachte so, fuck.
Ja. Ja. Meine Frau hat es richtig gesehen, die hat sich auch direkt auf die Fresse gelegt, aber ihr ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber sie hat sich nur so hart erschrocken. Ne?
Ja.
Tatsächlich muss wohl echt übel ausgesehen haben. Zumal sie auch gesehen hat, dass da irgendwas kaputt ist.
Ja, ja,
ich habe gedacht, das wäre eine Beule. Ne? Ja. Das ist direkt angeschwollen. Nee, das war der Knochen, der da. Naja, egal. Das waren jetzt 3.
So ungefähr. Schanlo, ich danke dir vielmals und wir haben ja auch noch ein bisschen was vor. Und zwar müssen wir meinen Buckel endlich mal weitermachen.
Ja.
Ne?
Heute machen wir Hintergrund weiter.
Gut.
Das verträgst du am besten und
ja.
Ich habe hier auch ein bisschen Zauberspray.
Bisschen schwarz ist ja auch schon oben, ist ja auch schon viel gemacht. Und ja, danke ich dir für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke dir für die Zeit. Schönen Tag noch heute.
Ja. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.